Und da ist sehr viel Not. Denken wir daran, dass viele Menschen fast das ganze Jahr hindurch hungern. Viele Kinder, auch viele andere an Hunger sterben. Denken wir an die furchtbare Armut in manchen Gegenden Südamerikas, wo in der Nähe der reichen Städte die Menschen in den Slums buchstäblichen Erdhöhlen hausen. Denken wir an die vielen Gräuel, die auf unserer Erde fast geschehen sind, etwa beim Bau der chinesischen Mauer, wem die furchtbare Arbeit zu viel wurde und wer versuchte zu fliehen, wurde, wenn man ihn wieder fing, lebend in die Mauer eingegraben. Denken wir an all die Zwangsarbeit in unserer Stadt, in unseren Ländern. Denken wir an die Kriege. Nicht nur Atomkriege sind schrecklich. Im 30-jährigen Krieg ist die Bevölkerung des Rheinlandes auf 10% zusammengeschrumpft. Da herrscht eine unheimliche Armut. Denken wir an das Flüchtlingselend in unserer Zeit und an die vielen Krankheiten. Und dann urteilen diese Menschen weiter: Gott nimmt für sich in Anspruch, alles zu wissen. Außerdem hätte Gott die Macht, alles zu beheben. Warum hilft er nicht? Von einem Menschen erwartet man, dass er hilft. Wenn ich abends nach Hause komme und da liegt jemand, der ein Bein gebrochen hat, dann kann ich nicht vorbeigehen und sagen, ist mir zu spät, dir kann ja morgen noch geholfen werden. Ich bin verpflichtet zu helfen. So ist der Einwand gegen die Behauptung, Gott ist Liebe, schon verständlich. Wenn mir jemand sagt, es gibt keinen Gott, so weiß ich, dass er eine überhaupt nicht aufrecht zu erhaltende Behauptung ausspricht. Wenn jemand sagt, es gibt kein Gericht, so weiß ich, dass er weder Gott noch sich kennt. Wenn er aber bestreitet, dass Gott Liebe ist, dann haben wir es mit einem ernsten Einwand zu tun. Wir haben es mit einem Problem zu tun, über das Theologen und Philosophen, ja, man kann sagen, seit Jahrtausenden nachgedacht haben. Und ich nehme nicht für mich in Anspruch, diese schwierige Frage bis ins Letzte lösen zu können. Da bleibt immer ein unbeantworteter Rest. Aber ich will einiges dazu sagen. Als erstes: Gott weicht seiner Verantwortung nicht aus. In Amos 3, Vers 6 steht das Wort: Ist ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht gewirkt. Gott sagt also nicht, tut mir leid, ich bin nicht verantwortlich, kümmert ihr euch drum. Nein, er sagt, ich weiß, ich übernehme die Verantwortung. Das nächste: Der größte Teil der menschlichen Not ist selbst verschuldet. Unser Herr hat sich alle Mühe gegeben, uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Er sagt uns zum Beispiel, gib dem, der dich bittet, und weise den nicht zurück, der von dir haben will. Er sagt uns, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Kein Mensch denkt daran, das einzuhalten. Wir gehen unserem Weg, und wenn er nicht läuft, sagen wir, wo ist der Gott der Liebe? Fragen wir uns auch einmal, woher die Kriege kommen. Ich habe den Zweiten Weltkrieg ja miterlebt, auch in seiner Vorbereitung. Zunächst wurde das ganze Volk auf Krieg gedrillt. Krieg, das war die Sache, die Soldaten waren die Helden und die Rüstung lief auf vollen Touren. Und dann fiel man da ein, wo es strategisch günstig schien. Und dann hatte man Erfolge und freute sich riesig. Von Gott sprach kein Mensch. Und dann wurden die ersten Städte in England bombardiert. Und dann bildeten wir den Ausdruck Coventrieren. Es war Coventry als erste Stadt. Es sollten noch weitere Städte Coventriert werden. Und langsam wandelte sich das Geschick. Die deutschen Truppen verloren, gingen immer weiter zurück. Die Amerikaner fingen an, unsere Städte zu zerstören. Und ganz am Schluss, als nichts mehr zog, da hieß es, warum lässt Gott das denn zu? Wo ist Gottes Liebe? Warum all das Elend? Ja, das hatten wir doch selber gemacht. Und wie wir nicht weiter konnten, wurde es Gott zugeschoben. Nun ein dritter Punkt. Es gibt Naturkatastrophen. Und die bringen sicherlich manches Unglück. Aber das Unglück, das die Naturkatastrophen bringen, ob es nun Überschwemmung ist oder ein Erdbeben oder ein Tornado, ist gering im Vergleich zu dem, was wir Menschen uns selbst zufügen. Ich kann diese Naturkatastrophen nicht erklären. Und wenn jemand mir sagt, warum gerade die Leute da und warum kommen die so gut davon, dann kann ich keine Antwort geben. Wir lesen aus der Bibel, dass Gott hin und wieder auch mit solchen Katastrophen im Gericht eingegriffen hat. Das wird uns von Sodom und Gomorra gesagt. Aber da bleibt doch manches, was man nicht beantworten kann. Nun ein vierter Punkt. Manchmal dient das Leid auch zu unserem Heil. Da war ein König in Jerusalem, Hiskia, der hat am Ende seiner Erfahrung gesagt, zum Heile ward mir bitteres Leid. Und ich kenne viele Kinder Gottes, die schon gesagt haben, der schwere Weg, den Gott mich geführt hat, hat sich schließlich als ein Weg des Segens für mich erwiesen. Aber all das trifft nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem liegt da. Unser Erdenleben ist nur ein Teil, ein winziger Teil unseres Daseins. Vor uns allen liegt die Ewigkeit. Und wir versuchen jetzt Gott zu beurteilen nach dem ganz kleinen Teil unseres Daseins, nach den 70 oder 80 Jahren. Stellen wir uns einmal vor, ein Mann wollte ein Buch nach zwei Sätzen beurteilen, die er darin liest. Das wäre doch gar nicht möglich. Oder wir wollten ein Lied nach einem Takt beurteilen. Auch das geht nicht. Wir müssen einmal verstehen, dass die Ewigkeit, dass unsere eigentliche Existenz ist und unser Erdenleben nur die Vorbereitung auf diese Zeit. Aber der wichtigste Punkt, um zu verstehen, dass Gott Liebe ist, angesichts aller Not auf unserer Erde, ist die Tatsache, dass Gott von unserem Leben eine ganz andere Schau hat. Kommen wir zurück auf den Vers, den wir zu Anfang lasen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat ein ganz bestimmtes Ziel. Wir sollen nicht verloren gehen, wir sollen ewiges Leben haben. Und um das Ziel zu erreichen, hat er seinen Sohn gesandt. Wie wir wissen, können wir ergänzen, um durch sein Leiden und Sterben am Kreuz unser Erlöser zu werden. Hier steht nicht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er allen Menschen ein langes Leben gab, bei guter Gesundheit, hohem Einkommen, großem Familienglück, viel Ansehen und einem immer frohen Gemüt. Das steht da nicht. Das ist aber, was wir gerne hätten. Wir sehen die kleine Erdenzeit und sagen, lieber Gott, wenn du irgendwie taugst, dann mach mir die in Ordnung. Und er sagt, nein, ich liebe dich, aber ich handle nach meiner Weisheit. Wir sehen die Erdenzeit, Gott sieht die Ewigkeit und Gott sorgt für die Ewigkeit. Ich will das Ganze an einem erdachten Beispiel zeigen. Stellen wir uns vor, ein Mann steht auf einer großen Fläche, alles flaches Land, nirgendwo ein Hindernis, soweit das Auge sieht, kein Hindernis. Jetzt steht vor ihm mit Blitzschnelle eine Mauer, sagen wir mal 3 Meter hoch, kommt von links her, soweit er gucken kann, geht nach rechts, soweit er gucken kann. Dann zieht einer über die Mauer einen dicken schwarzen Strich, sagen wir 1,20 über den Boden. Und während der Mann noch staunt, da steht plötzlich ein Engel vor ihm. Sagt, ja, die Mauer, die zeigt die Ewigkeit. Und der Strich ist die Zeit. Jetzt will ich mal eben dein Leben eintragen. Du wirst 81 Jahre alt. Wir machen immer 1 Zentimeter für ein Jahr. Dann hätte er einen dicken Filzstreiber, machte den Nullpunkt, Zollstock, hier 81, das ist deine Zeit. Und dann sagte er, ich will dir auch sagen, warum ich gekommen bin. Du bist jetzt 21, du hast also noch 60 Jahre und ich soll mich um dich kümmern. Ich kann aber nur einen Teil übernehmen. Welchen soll ich übernehmen? Erdenleben oder Ewigkeit? Der Mann besäß sich das. Erdenleben, die 60 Zentimeter, Ewigkeit, das unendlich lange Stück. Oh, sagt der Engel, mit den 60 Zentimetern werde ich selber fertig. Aber bitte kümmere dich um meine Ewigkeit. Die darf nicht daneben gehen. Und das tut Gott. Gott sorgt für unsere Ewigkeit. Er ist der Allwissende. Er ist der Allmächtige. Wie schrecklich wäre es, wenn er sich unseren kleinen Überlegungen anschlöss. Unsere Überlegungen mit Blick auf die Ewigkeit weichen doch weiter von dem, was nötig ist, weiter ab, als die Überlegungen der kleinen Kinder von dem, was im Leben sein muss. Die würden doch am liebsten durch die Pfützen laufen und Eis essen, das wäre ihr Leben. Wenn die Eltern dem nachgäben, sie würden doch nie vernünftige Menschen. Gott gibt unserem Wünschen nicht nach. Er sorgt nicht für unsere Wünsche, er sorgt für unsere Bedürfnisse und er sorgt nach seiner Weisheit und nach seinem Wissen. Gott hat unser Erdenleben abgeschrieben. Er hat nicht den Menschen abgeschrieben, er hat das Erdenleben abgeschrieben. Darum lässt er mit großer Gelassenheit zu, dass Menschen, die ihm außerordentlich lieb sind, wie etwa Stephanus oder Jakobus, ein ganz frühes, brutales Ende gefunden haben. Die konnten nicht sagen, ich will doch weiterleben. Ach, dann würde er sagen, Leben ist doch so eine dumme Sache. Ich habe für dich die Ewigkeit vorgesehen. Dass Gott von unserem Leben nichts hält, das kann man schon im 3. Kapitel der Bibel lesen. Gott hat Adam und Eva nach dem Sündenfall aus dem Garten Eden hinausgetrieben. Aber warum? Weil er ihnen die Frucht der vielen guten Bäume nicht gönnte? Keineswegs. Er hat sie hinausgetrieben, damit sie von einem Baum nicht essen sollten. Vom Baum des Lebens. Denn in dem Zustand, in dem sie damals waren und in dem der ungläubige Mensch auch heute noch ist, waren sie nicht lebensfähig. Und Gott hat gesagt, nein, so dürfen die nicht ewig leben. Nur raus aus dem Garten, dass die nicht von meiner Frucht essen. Er trieb sie hinaus. Was versteht die Bibel eigentlich unter der Liebe Gottes? Ich kenne nur 4 Verse im Neuen Testament, die uns sagen, worin Gottes Liebe sich zeigt. Den ersten haben wir gelesen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Der zweite steht in Römer 5, Vers 8. Da wird uns gesagt, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, und da kommt's, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ich sage noch einmal, Gott erweist seine Liebe nicht darin, dass er allen ein angenehmes Leben macht auf der Erde, sondern darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Dann 1. Johannes 4, Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Wieder genau derselbe Gedanke. Der nächste Vers, hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünde. Das ist doch alles so klar, wie man es überhaupt haben kann. Die Liebe Gottes zeigt sich in der Gabe seines Sohnes. Zeigt sich darin, dass er unsere Ewigkeit in Ordnung bringt. Gott weiß, dass wir hier auf der Erde nicht glücklich werden können. Wir Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen und wir können nie glücklich werden, wenn wir nicht eine echte Verbindung zu Gott gewonnen haben. Es gibt ja einige, die bestreiten, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Die behaupten, wir stammen von den Affen ab. Nehmen wir mal an, das wäre wahr, das wäre wirklich wahr. Da müsste doch ein Mensch, wenn er in einer Hollywood-Schaukel säß und das so sanft hin und her wiegte, Gefühle haben, die ihn daran erinnerten, was seine Eltern, dem Urahnen, empfunden haben, als sie in den Bäumen saßen und die auch hin und her wiegten. Und wenn er dann noch einen Karton mit Bananen und eine Kiste mit Kokosnüssen hätte, dann müsste er doch höchstes Glück haben. Sie können es versuchen, stimmt nicht. An der Hollywood-Schaukel ist ja noch dran zu kommen, an die Bananen auch. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen und wir brauchen die Verbindung zu ihm. Und Gott ist ausgezogen, diese Verbindung wiederherzustellen. Und jetzt geht es darum, ob wir das alles sehen und verstehen können. Es wäre für Gott eine Kleinigkeit gewesen, unser Erdenleben schön zu machen. Er könnte doch eine Gruppe von Engeln schicken und sagen, diese elenden Diplomaten, die streiten sich, die kommen überhaupt nicht weiter. Jetzt bringt ihr denen das mal bei. Was meinen die, wie schnell die einig wären? Und er könnte ihnen sagen, die paar Raketen, nehmt sie mit, lasst sie irgend auf einem Stern explodieren, der weit genug weg ist, dann ist das doch aus der Welt. Das ist doch gar nicht das Problem. Gott ist heilig. Er will uns nicht versacken lassen. Er will uns in Ordnung bringen. Wie soll er das denn tun? Das war auch für den allmächtigen Gott ein ganz schweres Problem. Das hat er nicht so mit der linken Hand aus dem Ärmel schüttern können. Das hat ihn seine Liebe gekostet. Das müssen wir einmal verstehen. All die anderen Probleme, Erschaffung der Welt, und das war wohl eine große Sache, die löste Gott mit seiner Weisheit und mit seiner Macht. Dies Problem war nicht mit der Macht zu lösen. Dies Problem konnte Gott nur durch ein Opfer lösen. Es ist etwas Gewaltiges, wenn man daran denkt, dass es für Gott einmal ein Muss gegeben hat. Wenn man darüber nachdenkt, der, der liebt, der hat immer die Notwendigkeit. Der kann nicht ausweichen. Die Liebe kann nicht ausweichen. Gott konnte uns nicht in unserem Elend lassen. Und seine Liebe zu uns, die hat ihn dazu gebracht, das ganz große Opfer zu bringen. Da war nur einer, der es bringen konnte. Nur einer. Der musste vollkommen sein. Der musste als Vertreter der ganzen Menschheit auftreten können. Und wir lesen im 1. Timotheusbrief, Gott ist einer. Und da ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gab für uns. Der Vater war bereit, seinen Sohn dahin zu geben ins Gericht. Wir lesen, was Gott von seinem Sohn sagt. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und den hat er dahin gegeben ins Gericht. Wir lesen, Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt, hat ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Jetzt überlegen wir einmal, wie schwer wir Menschen es unserem Herrn Jesus gemacht haben, das Erlösungswerk durchzuführen. Wir lesen, als er bereit war, ans Kreuz zu gehen, nachdem er verurteilt worden war, da ist er von uns Menschen misshandelt worden, gegeißelt, verhöhnt. Es hat zwar einer so ausgedrückt: Jesus Christus hat sich angeschickt, die Menschheit zu erlösen, während die Vertreter dieser Menschheit ihm ins Angesicht spielen. Ein erschütternder Satz, buchstäblich wahr. Und wir haben es Gott schwer gemacht, unendlich schwer. Die Menschen lachen über Gott. Die Bibel spricht von der Herrlichkeit seiner Gnade. Und die Menschen bestreiten, dass er Liebe ist. Ich lese einmal aus Epheser 1, Vers 6. Wir sollen sein zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Die Bibel spricht von der herrlichen Gnade Gottes. Und Gott bleibt gnädig uns gegenüber, obwohl wir seine Gebote so oft übertreten. Durch das Übertreten der Gebote verachten wir doch Gott. Und er bleibt doch gnädig. Menschen behaupten, die Schöpfung, auf die Gott stolz ist, die sein Ruhm ist. Die Bibel sagt uns, die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll, sei Zufall. Man muss sich die Beleidigung des Schöpfers einmal vorstellen. Dann behaupten Menschen, Gott existiere nicht. Es gibt wunderbar große Dome, Kathedralen, treten Theologe auf, spricht von der Theologie nach dem Tode Gottes. So beleidigen wir Gott. Und Gott nimmt das alles hin. In einer wunderbaren Ruhe schaut er immer noch zu, lässt immer noch das Evangelium verkündigen, ruft immer noch Menschen zum Leben. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der gekommen ist, durch sein Leiden und Sterben unsere Schuld zu sühnen. Was hat man denn aus dem gemacht? Ein Menschen, der als Sozialreformer gekommen ist, stellen wir uns das mal vor, der unsere irdischen kleinen finanziellen Bedürfnisse lösen sollte. Und Gott ist immer noch geduldig. Oh, bei Gott ist eine wunderbare Liebe. Die können wir gar nicht ausschöpfen, die können wir gar nicht in Worten wiedergeben. Und der Herr Jesus ruft auch heute noch zu sich. Und er ist bereit, jedem zu vergeben, der in Buße und Glauben zu ihm kommt. Aber einmal ist es zu spät. Einmal ist die Zeit abgelaufen. Ja, wird mancher denken, das weiß ich, wenn ich sterbe. Ich muss also sehen, dass ich das vorher in Ordnung bringe. Das ist schon ein gefährlicher Gedanke. Denn es weiß ja keiner von uns, wie er stirbt. Hast du mal überlegt, wie du stirbst? Also grob gesehen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder durch Unfall oder Herzinfarkt. Das heißt ganz plötzlich, dann ist da nichts mehr zu überlegen. Die andere Möglichkeit: du wirst alt und älter, 75, 78, 80. Allmählich kennst du deine eigenen Kinder nicht mehr. Sitzt in einer Wohnung und sagst, du wirst gerne nach Hause gehen. Sagen sie, du bist doch zu Hause, das glaube ich nicht, sagst du. Dann kannst du dich nicht mehr bekehren, dann ist restlos aus. Und da kommt auch nicht zwei Jahre vorher einer und sagt, hör mal, jetzt bist du 74, jetzt ist deine klare Zeit bald zu Ende. Es geht langsam weg. Nein. Wenn du Frieden finden willst, musst du das tun, solange du noch im Besitz deiner geistigen Kräfte bist. Aber es kann auch vorher zu Ende sein. Das wissen die wenigsten. Es gibt Menschen, da ist die Tür zum Himmel ins Schloss gefallen. Da waren sie noch ganz jung. Ich will dir von einem erzählen, ein Erlebnis, das der amerikanische Evangelist Moody hatte. Als Moody ein junger Mann war, da der oft, er war vielleicht 16, bei einem Bauern gearbeitet. Und er war dann oft mit einem alten Landarbeiter zusammen. Und morgens beim Frühstück kamen sie einmal auf Gott zu sprechen. Moody war noch kein Christ. Da hat der Alte ihm gesagt, weißt du, mit Gott habe ich gar nichts mehr zu tun. Interessiert mich überhaupt nicht. Sprich mich gar nicht an. War nicht immer so. Als ich in deinem Alter war, Da wollte ich auch gern in die große Stadt, nach Chicago. Hab keine Ruhe gelassen. Schließlich konnte ich fahren. Meine Mutter gab mir eine Bibel mit, strich mir einen Satz an. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann hat sie mich gedrängt, ich sollte jeden Tag in der Bibel lesen und ich sollte jeden Sonntag in die Kirche gehen. Nun, am ersten Sonntag bin ich gegangen. Aber was meinst du, worüber der Pfarrer gesprochen hat? Ich habe bald einen Schlag gekriegt. Der steht da auf der Kanzel und sagt, mein Text, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und es kam mir vor, als ob er nur für mich spräche. Und es hat mich eine ganz große Überwindung gekostet. Ich dachte immer, Gott ruft dich, der will dich haben. Aber ich wollte nicht. Ich habe ganz radikal Nein gesagt. Und dann habe ich da Freunde getroffen. Und dann gingen die sonntags nicht in die Kirche, ich auch nicht. Und dann bin ich wochenlang nicht gegangen. Und dann kamen immer Briefe von meiner Mutter. Na, ich denke, muss doch noch mal gehen. Aber da bin ich in eine andere gegangen. Den Pfarrer wollte ich ja nicht mehr hören. Und in der anderen Kirche, da steigt doch der Pfarrer auf die Kanzel und sagt, mein Text, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und er sagt, da hat es mich ungeheuer gepackt. Und nach dem Gottesdienst, da bin ich auf den Kirchfriedhof gegangen. Der war direkt daneben. Habe auf einem Grabstein gesessen und habe eine Stunde mit mir gekämpft. Ja oder nein zu Gott. Hat mich für Nein entschieden. Sieh, und von der Zeit an, da hat Gott mich ganz in Ruhe gelassen. Da kann mir einer von Gott sprechen, das stört mich überhaupt nicht. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Moody, nicht gläubig, konnte mit all dem nicht viel anfangen. Ein paar Monate drauf ging er selber nach Chicago. Da ist er zum Glauben gekommen. Und dann fiel ihm der Alte ein. Er nahm die erste Gelegenheit, um in seine Heimatstadt zu fahren und den Alten aufzusuchen. Der Alte war nicht zu Hause, er war in einer Irrenanstalt. Moody ging hin. Der Alte saß hinter einem Tisch. Wie Moody reinkam, stand er auf und sagte, junger Mann, trachtest du erst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann setzte er sich hin und Moody konnte kein Wort mit ihm sprechen. Nach ein paar Monaten kam Moody noch einmal. Der Alte war wieder zu Hause. Wieder stand er auf und sagte, trachtest zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Mehr war nicht mehr drin. Das ist erschütternd. Da kann ein Mensch mit Gott abgeschlossen haben, obwohl er noch lange zu leben hat. Und die Gefahr droht jedem, der das Evangelium hört und es nicht annimmt. Vor uns allen liegen zwei Möglichkeiten: verloren gehen oder ewiges Leben haben. Gott hat alles getan, damit wir das ewige Leben finden. Denn Gott ist Liebe. Er hat das Schwere getan. Er hat seinen Sohn dahingegeben. Den Sohn, an dem sein Herz hing und hängt. Und dieser Sohn hat unsere Schuld beseitigt. Unsere Sünde gesühnt. Etwas, was wir Menschen unmöglich tun können, ist einfach nicht drin. Denken wir einmal an das Wort, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Die Sünde der Welt, unfassbar, was da an Leid ist. Und die ganze Schuld hat unser Herr gesühnt durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. In 1. Johannes 2, Vers 2 heißt es von Jesus Christus, er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Gott hat das Schwere getan. Der Herr Jesus hat die ganze Last getragen. Und weil er die Last getragen hat, darum ist es für uns so leicht, Frieden zu finden. Der Weg zum ewigen Leben, der ist uns so leicht gemacht von Gott, dass viele das überhaupt nicht verstehen können. Ich bin sicher, wenn es sehr schwer wäre, in den Himmel zu kommen, wenn man vielleicht 50.000 Mark für die Armen aufbringen müsste oder irgendetwas Besonderes tun, dann wären viel mehr im Himmel. Aber das ewige Leben ist ein Geschenk. Ein Geschenk aus Gnaden. Und wir Menschen erkennen nicht einmal, dass der, der uns das Geschenk anbietet, Liebe ist. Also wir sind so weit weg, es ist unfassbar. Gott erwartet, dass wir unsere Schuld erkennen. Das heißt Buße tun. Dass wir die Sünde hassen. Und dass wir Jesus Christus anerkennen als den Sohn Gottes. Der Apostel Paulus sagt von Jesus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Da hätte mal einer zu Paulus gehen sollen und sagte, Paulus, du hast eine falsche Auffassung. Jesus Christus ist nicht Liebe. Wie hätte der gesagt? Der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wir lesen weiter von Jesus Christus. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Das ist das Ziel, das er hat. Sündige Menschen wie dich und mich will er fähig machen, vor Gott zu stehen. Und jetzt erwartet er, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen blind sind, blind in geistlichen Dingen. Als der Herr Jesus den Apostel Paulus aussandte, das Evangelium zu verkündigen, tat er es mit den Worten, ich sende dich zu den Nationen, ihre Augen aufzutun. Der normale Mensch ist blind. Daher kann der unvernünftige Satz kommen, Gott ist doch nicht Liebe. Unseren größten Wohltäter, den erkennen wir nicht. Den, der das größte Opfer gebracht hat, den verstehen wir nicht. Der natürliche Mensch ist blind. Was soll er denn machen? Er muss Gott bitten, ihm die Augen zu öffnen. Der normale Mensch in seiner Sünde ist auf dem Wege ins Gericht, in die Verdammnis. Und die Menschen sehen das nicht. Der Prophet Jeremia klagt im Alten Testament darüber, sie wollen sich nicht warnen lassen. Man kann das oft nicht verstehen. Ich las vor kurzem von einem bekannten Manager in der Industrie, er sagte, ich bin Kapitalist und ich bleibe Kapitalist. Und ich will Kapitalist bleiben, bis ich tot bin. Und was dann mit mir passiert, das ist mir ganz egal. Da sieht man wieder, wie blind die Menschen sind. Der meint doch tatsächlich, wenn er tot wäre, wenn er stürbe, wenn sie ihn beerdigt hätten, dann wäre es aus. Meinen die meisten. Es kann nicht aus sein. Wenn es aus wäre, wäre Gott nicht gerecht. Wo wäre denn die Gerechtigkeit Gottes, wenn es keine Auferstehung gäbe? Wäre keine. Dann wären ja all die Verbrecher, die furchtbaren Dinge getan haben, und ich denke jetzt in erster Linie an die Großen, die Tausende und Millionen Menschen ins Unglück gebracht haben, die gingen ja alle straffrei aus. Wenn es keine Auferstehung gäbe, wäre Gott auch nicht der Gott der Liebe. Wäre er nicht? Ich will das einmal an Paulus klar machen. Der Apostel Paulus hat dem Herrn Jesus mit letzter Hingabe gedient. Er hat außerordentlich viel für ihn gelitten. Er zählt das einmal auf. Er hat 5-mal von den Juden 39 Stockschläge bekommen. 3-mal ist er mit Ruten geschlagen worden. 1-mal ist er gesteinigt worden, dass sie meinten, er sei tot, haben ihn hinausgeschleift. Allein in der Apostelgeschichte lesen wir, dass er 4 Jahre um seines Glaubens willen im Gefängnis zugebracht hat. Jetzt stellen wir uns einmal vor, es gäbe keine Auferstehung. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, Jesus Christus hätte, wie so oft, mit Paulus gesprochen, hätte ihm gesagt, Paulus, Dienstag kommst du vors Gericht, du wirst zum Tode verurteilt, und Mittwoch wirst du enthauptet. Und Paulus hätte gesagt, und dann? Ja, werden sie dich verscharren. Und dann? Hör es aus. Nichts weiter? Doch, doch, deine Briefe werden noch lesen. Und ich? Schluss. Wo wäre denn dann die Liebe Gottes? Paulus wusste besser. Der sagt, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Der wusste, dass es eine Auferstehung gab. Der wusste, dass Gott in seiner Liebe ihn nicht enden ließ im Gefängnis in der Schande. Also der Kapitalist, den ich eben zitierte, der sagte, und was mir dann passiert, das ist mir ganz egal. Ab und zu lässt Gott in der Stunde seines Todes einen Menschen hinübersehen. Und da las ich in einem Buch, was in der Süddeutschen Zeitung im Jahre 1916 gestanden hat, über August Bebel, der im Jahre 1913 gestorben ist. Bebel war einer der Hauptbegründer der Arbeiterpartei und einer ihrer großen Vorkämpfer und ein fanatischer Kämpfer gegen die Bibel und den Glauben. Und er hat das Ganze auf eine Formel gebracht, da muss ich ihm sagen, die war nicht schlecht. Die war bösartig und gottlos, aber schlecht war sie nicht. Er sagte immer, den Himmel überlassen wir dem Pfaffen und den Spatzen. Und dann rasten seine Anhänger vorbeifahren. Wie war es, als August Bebel starb? Da hat er Folgendes gesagt. O, verstoßt keine suchende Seele, was muss ich leiden? Von allen Seiten kommen sie auf mich zu mit drohenden Fäusten und fluchen mir, weil ich zwar für ihr irdisches Heil gesorgt, ihnen aber das ewige Leben genommen habe. Gründet eine Partei, ruft es durch die Welt, Gott lebt. Wisst ihr, dass sich das ganz genau mit dem deckt, was uns in Lukas 16 vom reichen Mann gesagt wird? Der reiche Mann war ein Mensch, der ohne Gott lebte. Und nachdem er gestorben ist und eine kurze Zeit im Totenreich ist, da will er Lazarus in das Haus seines Vaters senden, damit seine fünf Brüder nicht auch dahin kommen, wo er ist. Er wird also, er der Gottlose in der anderen Welt, in ganz kurzer Zeit zu einem Missionar, der den Seinen das Evangelium bringen will. Bebel wollte auch einen Verein gründen und es ausrufen, Gott lebt. Aber wenn wir so weit sind, dann ist nichts mehr zu machen. Die Bibel sagt uns, heute ist die wohlangenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Achten wir einmal darauf. Die Aufforderungen in der Bibel sind immer für sofortigen Verzug. Gott sagt nicht, demnächst, wenn ihr mal Zeit habt und das gelegen ist, dann könntet ihr auch mal, nie. Was er sagt, immer für sofort. Und seine Aufforderung, tut Buße und glaubet dem Evangelium, gilt auch für sofort, auch für dich. Heute ist der Tag des Heils, morgen gehört dir nicht. Es geht um das Allerwichtigste. Es geht darum, dass du Frieden findest mit Gott. Es geht darum, dass du deine Ewigkeit in Ordnung bringst. Jetzt wirst du mir vielleicht sagen, ja, das klingt alles gut, aber ich sehe das all noch nicht so. Ich möchte ja schon. Dann will ich dir eins sagen. Du musst das ganz kleine bisschen Glauben, das du hast, nehmen und damit anfangen. Wenn du so viel Glauben hast, dass du in der Lage bist, nach Hause zu gehen, dein Zimmer abzuschließen, vor Gott niederzuknien und zu sagen, ich hätte gern Klarheit. Da wird mir gesagt, dass es eine Auferstehung gibt, dass ein ewiges Gericht gibt, dass die Verdammnis vor mir liegt. Ich will das wissen. Wenn du Gott ehrlich fragst, und das Ehrliche besteht darin, dass du bereit bist, auf jeden Fall bereit bist, nach der Antwort, die er dir gibt, zu handeln, dann bekommst du Antwort. Es gibt ein ganz wunderbares Beispiel dafür von 10 aussätzigen Männern, die zum Herrn Jesus kamen. Die kamen zu ihm und baten ihn, sie zu heilen. Und dann hat der Herr ihnen etwas ganz Eigenartiges gesagt. Er hat ihnen gesagt, geht zum Priester und bringt das Opfer da. Was heißt denn, wenn ein Aussätziger zum Priester ging? Der Priester war kein Arzt, das müssen wir wissen. Der Priester behandelte keinen Kranken. Der Priester war Gesundheitsbehörde. Der stellte fest, der ist aussätzig, der nicht. Es war also reiner Unsinn, wenn ein Aussätziger zum Priester ging, um sich da zu melden. Der Priester konnte ja dann nur sagen, du bist aussätzig, Mensch, verschwinde. Und der Herr sagt ihnen, geht zum Priester. Ich kann mir denken, dass das die Zehn eine ganz große Überwindung gekostet hat. Die hatten wahrscheinlich gedacht, der Herr halte uns jetzt und dann wären wir sowieso gegangen. Und jetzt soll ich, der Aussätzige, zum Priester gehen. Ich male mir sowas immer aus. Vielleicht war der eine, der dachte, alles Unsinn. Auf einmal sah einer, ging. Und das gefällt uns ja nie, wenn einer geht und der eine was kriegen könnte und wir sind dann die Dummen, wir sind nicht gegangen. Da hat sich der gesagt, Mensch, wer der geht, ich hinterher. Der hatte nicht viel Glauben. Vielleicht hatten die alle keinen Glauben. Vielleicht hatten die alle nur so viel Glauben, dass sie immer ein Bein vor das andere setzen. Und das genügte. Damit kamen die an. Du brauchst auch keinen großen Glauben. Wenn du so viel Glauben hast, dass du den Herrn anrufst, ja, gehört denn dazu großer Glaube? Dass du auf deine Knie gehst und ihm sagst, Herr, jetzt sagst du etwas ganz Einfaches. Ich bin ein Versager, bin ich. Ein Sünder. In meinem Leben ist Schuld. Da ist so viel Schuld. Wenn von meinem Leben ein Film ablief, dein Zelt, ihr hättet noch keinen gesehen, der so schnell rausrennte wie mich. Das stimmt doch von uns allen. Aber das kannst du ihm sagen. Ist das denn so schwer? Und dann sag noch eins hinzu. O Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Dafür brauchst du keinen großen Glauben, nur den Entschluss. Und möchte Gott dir schenken, dass du den Entschluss fasst und dass du so zum Herrn Jesus kommst, dass du ihm sagst, Herr, ich bin ein Sünder und du wirst einmal richten. Und ich weiß nicht, wie viel mir noch gehört. Darum komme ich heute. Und den Unsinn, dass Gott nicht Liebe ist, das habe ich eingesehen. Da ist keiner, der mich so sehr liebt, wie der große Gott im Himmel. Und wenn du so kommst, dann nimmt er dich an. Er hat uns ja selber aufgefordert, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er hat uns gesagt, was uns wird, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jetzt hängt alles davon ab, ob du kommst. Das ist eine ernste Sache. Dein ganzes Geschick liegt in deiner Hand. Da ist nie ein Mensch, der sich vor Gott wird beklagen können. Gott wird ihm sagen, dein Geschick in deiner Hand. Du hast gewählt. Ich habe dich nicht in die Hölle geschickt. Ich habe dir den Weg des Lebens gezeigt. Du hättest kommen können. Kannst du dich noch an den 8. August erinnern? Ist dir ganz klar gesagt worden, warum bist du nicht gekommen? Weil du die Sünde liebtest, weil du Gott nicht liebtest. Und dann wirst du verstummen. Du wirst nichts sagen können. Aber heute kannst du kommen. Heute kannst du Frieden finden. Heute kannst du ein Mensch werden, der Jesus aus tiefstem Herzen jubelnd dankt, weil er ihm die Schuld vergeben, weil er ihm Frieden mit Gott geschenkt hat. Jetzt kann ich nur noch eins bitten, dass Gott dir gibt, dass du heute den Herrn anrufst in Buße und Glauben zu deinem Heil.